Während unter der Oberfläche der nächste große Bitcoin-Move brodelt, spielt sich abseits des Kurses gerade ein noch spannenderer Trade ab. Nvidia will hunderte Milliarden Dollar mobilisieren, um KI-Rechenzentren zu einer neuen Anlageklasse zu machen. Und ausgerechnet die Kryptobranche steht plötzlich mittendrin. Warum das für einige der Aktien, über die wir heute sprechen, eine gewaltige Chance sein könnte, während Bitcoin selbst unter demselben Trend zu leiden droht, schauen wir uns jetzt an. Und damit herzlich willkommen zum BTC Echo Invest Podcast. Mein Name ist Johannes, Redakteur bei BTC Echo, und mir zugeschaltet ist unser Marktexperte Stefan Lübeck. Grüß dich, Stefan. Wir haben letzte Woche über Bitcoins Resilienz gesprochen, sprich der Kurs hält sich angesichts teils schlauchender Nachrichten ziemlich gut, aber man muss auch sagen, nach oben geht ebenfalls nichts, und dazu möchte ich diese zwei Charts zeigen. Zum einen Implied Volatility. Bitcoins implizierte Volatilität sitzt an einem historisch niedrigen Punkt. Die Kursschwankungen sind auf ein Level komprimiert worden, auf das häufig ein großer Ausbruch folgte. Und der nächste, das Open Interest, das stieg gleichzeitig, also das aggregierte Open Interest laut Velo, muss man hier sagen, wir hatten im Vorgespräch eine Debatte dazu, erstmals wieder deutlich über das Niveau vom 10. Oktober, also der Tag, an dem Kryptos Supercrash letztes Jahr passierte. Was sagt dein Trading-Gespür? Steht uns ein großer Move bevor?
Erstmal, hey Johannes, hallo ihr Lieben. Schon spannend, was gerade passiert, muss man sagen. Die Lethargie am Markt könnte tatsächlich ein Zeichen sein für eine größere Kursbewegung. Warum das wichtig ist, eine stark komprimierte Volatilität, die wir gerade schon gezeigt haben, in Verbindung mit schwacher Nachfrage, weil wir haben immer noch eine geringe Spot-Nachfrage, kann sich in einer heftigen Kursbewegung entladen. Die aktuelle Konstellation deutet auf nachlassendes Momentum hin und eine bevorstehende größere Kursrichtung, wobei der Ausbruch grundsätzlich, bevor jetzt alle sagen Hilfe, Hilfe, sowohl nach oben als nach unten erfolgen kann. Johannes und ich sagen nur, es dürfte, ne, nach Richtungslosigkeit kommt wieder Trend, und dieser Trend könnte, egal in welche Richtung er sich entlädt, dann wieder loslegen. Tatsächlich treffen derartige Entwicklungen, wie wir sie jetzt zuletzt aber gesehen haben, insbesondere, dass die Implied Volatility so weit runtergekommen ist, weder an Tops, die haben wir logischerweise nicht, noch aber direkt in der Bodenbildung auf, sondern eher in einer Phase der Bodenbildung, beziehungsweise nachdem man das Tief mehrheitlich zumindest in der Vergangenheit schon gesehen hatte, dann sind die ersten eingestiegen, dann passiert aber nichts, dann ist es irgendwie nicht interessant, dann gucken die Leute wahrscheinlich woanders, packen woanders Geld rein, dann passiert es auf einmal, dass die Volatilität abnimmt, Handelsvolumen eher gering bleibt. Und ich hatte tatsächlich auf diese komprimierte Implied Volatility, die IV, wie man es auch nennt, sieht immer aus wie römisch 4, auch gestern in meinem BTC Bitcoin Kursanalyse-Artikel hingewiesen. Eine hohe Bedeutung kommt diesbezüglich, damit wir das ein bisschen quantifizieren können auf die Zahlen, tatsächlich dem Bereich zwischen 65.000 und 65.500 zu. Wir waren gestern schon mal so fast an die 65.000 rangelaufen. Denn läuft Bitcoin hier rein und legt dann tatsächlich einen Ausbruch hin, also zeigt relativ stärker in dieser Zone, wird nicht direkt wieder runtergeprügelt, müssen die Options-Dealer, denn darum geht es bei den Implied Volatility, wenn wir darüber reden, anfangen tatsächlich long zu hedgen, also selber Spot-Positionen aufzubauen. Da wir nun nämlich eine Disbalance am Optionsmarkt aktuell haben, das könnte potenziell bedeuten 500 Millionen US-Dollar an Buy-Power von den Options-Dealern, wenn man, um nicht zu spezifisch zu werden, die Griechen, wie man sie so schön nennt, Gamma und Vanna addiert. Vanna ist nochmal sehr speziell, ist nur für Options-Dealer relevant. Damit einhergehen dürfte dann auch in der Folge die implizierte Volatilität, also die zukünftig erwartete Volatilität, um es nochmal genauer zu definieren, dann wieder zunehmen und sich von diesen historischen Tiefs, die Johannes eingangs erwähnt hatte, dann auch wieder lösen.
Ja, kurzum, es bahnt sich möglicherweise was an. Wir gucken aber in eine andere Branche, die gerade ziemlich boomt, die aber auch mit Krypto zu tun hat. Aber vorher noch ein kurzes Wörtchen von unserem Sponsor.
Liebe Trader da draußen, denkt ihr auch, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte? Mit Bitvavo wartet kein Limit auf dich. Über 400 Coins, starke Features und ein klarer Einstieg. Und das Beste, bei 20 Euro Einzahlung bekommst du 20 Euro Bonus geschenkt. Direkt loslegen und ganz ohne Hürde. Jetzt App laden, Bonus sichern und dein Krypto verdient mehr. Bitvavo. Link in der Beschreibung.
Und noch ein kurzer Hinweis an euch. Vergesst euch nicht, die BTC Echo App zu holen, verfügbar im App und Play Store. Hier habt ihr alle Krypto-News, Stories und Kurse im Überblick. Und für den kompletten Krypto-Überblick empfehle ich euch auch noch dazu das Plus-Abo für tiefgehende Kursanalysen, Experten-Insights und viele weitere Benefits. Jetzt downloaden. Den Link gibt es in der Videobeschreibung. Und wir haben auch gerade eine Aktion für 1 Euro. Könnt ihr das Plus-Abo testen. Ja, ich habe es gerade schon ein bisschen angeteasert. Kryptobranche, die irgendwie auch was mit KI zu tun hat. Viele, die jetzt im Voraus schon das erahnt haben, es geht um das Bitcoin-Mining-Geschäft und das steht vor einem regelrechten Wendepunkt. Mit dem letzten Halving, wissen wir, schwinden die Margen der Miner und wir beobachten ein Pivot zu KI, was zunächst ja wie eher ein opportunistischer Sinneswandel wirkte, könnte sich jetzt aber als strategischer Geniestreich erweisen. Katalysator ist der neue Investment Case beziehungsweise ein Tweet von keinem anderen oder niemand geringerem als Nvidia-Chef Jensen Huang. Der hat eine These aufgestellt, die ich jetzt einfach mal stark vereinfacht hier wiedergebe. Die KI-Infrastruktur, namentlich Fabriken gefüllt mit Nvidia-Chips, sind investierbare Assets und nicht einfach nur teures CapEx mit kurzer Lebenszeit. Das ist so die Grundprämisse. Das heißt einfach, Nvidia-Chips sind anders, so seine Theorie. Sie haben einen Restwert und sind deswegen auf eine andere Art und Weise finanzierbar. Und Unternehmen oder beziehungsweise das Unternehmen, also Nvidia, konnte sich jetzt über diesen Weg 500 Milliarden Dollar an Finanzierung von BlackRock, Apollo und Co., also den großen TradFi-Giganten, sichern. Stefan, vielleicht kannst du da etwas noch mehr Kontext geben an der Stelle.
Ja, also ganz einfach gesagt, er macht es, Nvidia-Chips im Grunde genommen die Apple-iPhones der Chips, bedeutet, wer ein Apple-iPhone hat, weiß es, 3 Jahre alt, kann es immer noch halbwegs vernünftig verkaufen, wohin gehen ein 3 Jahre altes Android-Phone mehrheitlich dann nicht mehr so viel wert ist. Schon spannend, kann man sagen. Nvidia will KI-Rechenleistung mit einem Technologieprodukt zu einer eigenständigen Infrastrukturanlageklasse machen, sag ich mal. Compute is Revenue. Ein AI-Rechenzentrum soll ähnlich wie vielleicht ein Kraftwerk, Mobilfunkmast oder eine Pipeline betrachtet werden, also produktive Infrastruktur sein, die über Jahre hinweg Cashflows generiert. Die These ist natürlich oder hängt immer daran, dass auch die Nachfrage das Angebot dann auch noch längerfristig in diesem Bereich übersteigen wird. Und diese Herangehensweise ist dahingehend vielleicht auch wichtig, da die Rechenzentren der ersten Generation den ersten relevanten Tausch, kann man sozusagen, der Compute-Hardware im Endeffekt sehen. Beispiel Meta, die Depreciation, wie man so schön nennt, bei der Hardware, steigt nämlich bei den Datenzentren von Meta aktuell deutlich an. Zuletzt lag der Wert irgendwo bei zwischen 6 und 8 Milliarden. Das heißt, die müssen dann wieder erneuert werden. Das heißt, im Grunde genommen, die alte Hardware ist dann ja womöglich nichts mehr wert oder wird zumindest im Endeffekt ausgetauscht, um weiter kompetitiv zu sein. Und das zeigt eigentlich insgesamt summa summarum der Infrastruktur, insbesondere der vorhandenen und immer optimalerweise aktualisierten, kommt eine immer größere Bedeutung zu, Johannes.
Genau, Wang sagt im Grunde, dass Nvidia-Chips wiederverwendbar sind und beispielsweise durch den Einsatz von Software optimiert werden können. Also die Grundprämisse war ja immer so, Chips sind haben einen hohen Verschleiß, müssen schnell wieder ausgetauscht werden. Er widerspricht dem und sagt, dass man zum Beispiel mit CUDA, also mit einer Software, die Lebenszeit optimieren kann und auf dieser Prämisse aufbauen, lassen sich dann sozusagen KI-Fabriken als Umsatz oder Revenue generierende Assets verbriefen und weiterverkaufen. Der gute Arthur Hayes hat es in einem jüngsten Essay aufgegriffen und mit Hypothekenprodukten verglichen, die ja die Finanzkrise 2008 ausgelöst haben, wenn man so will. Also man nimmt verschiedene Hypotheken auf Häuser, packt sie in eine Security, also verbrieft sie in einen Asset, das man traden kann und kann dann die Cashflows aus der Hypothek weiterverkaufen. Jetzt ganz grob vereinfacht. Kann der Besitzer dann irgendwann nicht mehr zahlen, wird das Haus verkauft, weil, das war damals die Annahme, Hauspreise fallen niemals, so in der Theorie jedenfalls. Und der Nvidia-CEO sagt jetzt, diese Chips können dann beispielsweise auch noch anders verwendet werden, zum Beispiel für KI-Training und so weiter und so fort. Also sie haben einen Residual Value. Erstmal eine steile These mit potenziell aber gravierenden Konsequenzen, denn so sichert man sich die nächsten Milliarden an Geldern von institutionellen Hochkarätern, wie ich vorhin gesagt habe, BlackRock, Apollo und Co. Die scheinen die Story aber auch erstmal zu glauben, ne Stefan?
Sie spielen da in jedem Fall erstmal mit, kann man vielleicht sagen. Private Credit, vereinfacht gesagt, sucht auch immer nach neuen, vielleicht auch spannenden Investmentmöglichkeiten, wo vermeintlich sichere Invests in teils wilde Anlageprodukte, muss man wohl dazu sagen, geschnürt werden. Der Markt sieht das scheinbar schon als Risiko an, wenn ich so auf die Credit Default Swaps von Nvidia schaue. Denn Nvidias fünfjährige CDS sind zuletzt um fast 6 Basispunkte gestiegen. Die Kosten für die Absicherung von Nvidias Schulden haben sich seit Ende Mai tatsächlich nahezu verdoppelt. Von 41,6 auf 77,5, wie hier, beziehungsweise 79,8. Ihr seht es, dieser Sprung hier. Damit liegen sie nur noch knapp unter dem Rekordwert vom 29. Juli von 83,7. Nvidia könnte potenziell zusätzliche Nachfrage in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar mobilisieren. Das ist das, was du vorhin eingangs auch erwähnt hattest. Ohne diese Finanzierung direkt in der eigenen Bilanz ausweisen zu müssen. Also sie lagen dann das aus, indem sie zum Beispiel Private Credit Geber reinholen, sich mit anderen Unternehmen verbinden. Da gibt es große mit OpenAI, jetzt werden wieder Sicherheiten ausgegeben. Also im Grunde genommen das Flying Wheel, was wir ja in der Vorwoche schon mal angesprochen haben, das nimmt jetzt zunehmend Fahrt auf. Der Markt für Credit Default Swaps, ja, weist jedoch auf die Kehrseite dieser Entwicklung ein Stück weit hin. Der KI-Boom wird zunehmend von Fremdkapital, in diesem Fall von Private Credit, wie wir gerade angesprochen haben, und auch von Leverage abhängig. Und das birgt dann logischerweise auch Gefahr, wenn es mal nicht so läuft wie geplant.
Definitiv. Eine These, wie gesagt, von Arthur Hayes in einem von seinen jüngsten Essays. Ob er damit recht behält, sei mal dahingestellt. Der Punkt ist einfach, dass das den nächsten Schritt beim KI-Ausbau markiert, wie du gerade gesagt hast, und ist damit gemacht für Bitcoin-Miner, die plötzlich mittendrin stehen. Denn es zählt nicht mehr nur, wer das bessere Modell macht, sondern eben, wer die Rechenzentren, aber auch die Kühlsysteme und die Anbindung ans Stromnetz besitzt bzw. hat oder das liefern kann. Und die Rechenzentren, die der Nvidia-Chef hier beschreibt, benötigen ja teils Jahre vom ersten Spatenstrich bis zum Betrieb. Und Bitcoin-Miner, die können jetzt aber halt genau an dieser Stelle liefern, wenn man so will. Also die können das genau jetzt schon gewährleisten. Der verlockende Bullcase ist nun, dass sie ihre Kapazitäten entsprechend schnell umstellen können, richtig?
Ja und nein. Also der entscheidende Vorbehalt ist, dass sich eine Bitcoin-Miner-Anlage nicht automatisch unmittelbar in den KI-Rechenzentrum umwandeln lässt. Also das machen die nicht über Nacht, von wegen reingeschoben, rausgeholt und dann geht es nächsten Tag weiter. KI und HPC, also wofür steht HPC noch gleich? Ich kriege immer die ganzen Abkürzungen, ich komme mittlerweile. High Computing ist das, also Compute Power, Rechenpower, stellt deutlich höhere Anforderungen an Netzwerkanbindung, Redundanz, Kühlung, Verfügbarkeit und die bauliche Infrastruktur, das muss man wissen. Und die für das Bitcoin-Mining eingesetzten ASICs, die kennen wir ja von Antminer und Co., selbst sind für KI-Anwendungen praktisch unbrauchbar, weil die Chips dort für Bitcoin-Mining optimiert sind, wohingegen Nvidia natürlich die Grafikchips gänzlich anderen Anwendungsbereich haben. Der eigentliche Wert der Bitcoin-Miner liegt dahingehend nicht in der Mining-Hardware, sondern vor allem in den bereits gesicherten Stromkapazitäten, das hast du gerade schon angesprochen, und ihrem physischen Zugang zu großen Mengen elektrischer Energie, um das mal so zu definieren. Gutes Beispiel für die Nachfrage an vorhandener Infrastruktur ist unter anderem der jüngste die von Anthropic mit Riot Platforms vor ein paar Tagen. Der ursprünglich auf Bitcoin Mining spezialisierte Konzern, Riot Platforms, hat zuletzt damit begonnen, Rechenzentrumskapazitäten für KI-Anwendungen anzubieten, wie eigentlich alle in der Branche, muss man sagen. Riot soll Anthropic an seinem Standort in Rockdale in Texas 191 Megawatt Rechenzentrumskapazität zur Verfügung stellen. Das ist ungefähr eine Strommengeverbrauch von 143.000 Haushalten, damit man mal eine Vorstellung hat. Und der Vertrag, und das ist das Interessante, läuft über 20 Jahre bis Juni 2048. Darüber hinaus bestehen zwei weitere Verlängerungsoptionen um jeweils 5 Jahre. Wird man mal sehen, wie weit das mit der KI-Geschichte ist. Aber in jedem Fall, Anthropic hat sich langfristig gesichert. Könnte potenziell bedeuten, ein Gesamtvolumen von 16,1 Milliarden US-Dollar. Riot hat übrigens rund, und das ist das Interessante, 4.300 Bitcoin in Q2 verkauft, um Geld für die strategische Neuausrichtung zu haben. Nach Bekanntgabe der Vereinbarung kam erstmal gut an der Börse. Riot-Aktie legte um 25% zu, muss man sagen.
Ja, also das ist hier basically schon so ein bisschen andeutend durch den Bull Case. Also eine lange Laufzeit dieser Verträge, die ja den entsprechend halt auch lange Revenue
und stabilen Revenue, ne?
Stabilen Revenue sichern, in der Theorie. Wir kommen nämlich jetzt noch einmal auch gleich zu den Risiken und aber auch nochmal zu den Details. Vielleicht kannst du nochmal kurz über die Risiken aufklären oder auf die Risiken eingehen.
Ich habe da mal eine Grafik zu mitgebracht. Und zwar Die Grafik zeigt den Baufortschritt bei den aktuell 820, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, US-Rechenzentrumsprojekten. Ich glaube, in Deutschland haben wir 5 oder irgendwie sowas, damit man mal eine Zahl hat, die sich zum 30. Juli 2026, also aktuell, im Bau befanden. Insgesamt umfassen diese Projekte eine geplante Kapazität von 70,1 Gigawatt. Das ist enorm, wenn man überlegt, ne? 191 Megawatt hat sich jetzt Anthropic bei Riot gesichert. Wir reden hier nochmal von 70,1 Gigawatt. Und tatsächlich, diese Grafik hier zeigt, die im Jahr 2026 gestarteten Projekte mit insgesamt 19 Gigawatt kommen derzeit sogar schneller voran als ursprünglich erwartet. Und die im Vorjahr begonnenen Projekte mit sage und schreibe 37 Gigawatt entwickeln sich hingegen zumindest mal weitgehend im Rahmen der Prognosen. Aus den geplanten Fertigstellungsterminen ergibt sich im Endeffekt, dass ein Rechenzentrumsprojekt in den USA, wohlgemerkt, in China geht das nochmal deutlich schneller, deswegen kurbeln die auch gerade so kräftig an, im Durchschnitt etwa 28 Monate vom Baubeginn bis zur vollständigen Fertigstellung benötigt. Somit werden viele Datenzentren in den kommenden Jahren fertiggestellt mit teils massiven Kapazitäten von 1 Gigawatt pro Datenzentrum und mehr. Und genau diese Bedarfe braucht es laut tatsächlich ein Interview von Leopold Aschenbrenner, was ich gesehen habe, noch bevor dann sein ganzer der Hedgefonds da flöten gegangen ist. Braucht es laut ihm nämlich auch, weshalb er sagt, Megawattanlagen dürften zukünftig eher an Relevanz verlieren. Eine Nachfrage in diesem AI-Race. Es wird spannend, nämlich wie groß der Teil vom Kuchen dann am Ende für die hybriden Anbieter, so will ich sie nennen, also die Riots, die Maras und Co., weil sie ja Bitcoin-Mining auf der einen Seite noch machen, dann machen sie jetzt sozusagen zusätzlich noch diese oder geben sie Kapazitäten aus, um da stabile Umsätze zu haben. Da wird man halt sehen, denn eins ist klar, AI-Capex-Spending dürfte bis in die 2030er Jahre fortschreiten. Und tatsächlich, und da sieht man mal, wie enorm das eigentlich auch ist, mit prognostiziert 3% roundabout Anteil des GDP der USA tatsächlich mehr Wachstum erzeugen als damals der Bau des Eisenbahnschienennetzes in den, Ende des 19. Jahrhunderts oder tatsächlich auch den Internetleitungen, ich definiere es jetzt mal so, zwischen den Jahren 1996 bis 2003, also im Grunde genommen als die Dotcom-Geschichte dann richtig losgelegt. Da sieht man, AI ist schon krass.
Ja, jetzt gehen wir nachher gleich nochmal auf die Differenzierung ein, dass man auch so die guten von den schlechten Projekten in Anführungsstrichen auseinanderhalten kann. Aber wir wollen uns auch nochmal die Implikationen für Bitcoin genauer angucken. Denn man muss ja halt auch fragen, wie kann der KI-Boom gut für Bitcoin-Miner sein, aber schlecht für Bitcoin-Investoren? Der Begriff Bitcoin-Miner ist aber auch in der Hinsicht schon einfach bald überholt. Einmal dieser Chart. Wir beobachten gerade die längste Phase abnehmender Hashrate in der Geschichte Bitcoins. Immer mehr ASICs werden abgeschaltet, um auf KI umzurüsten. Und das auch in der Nachrichtenlage sehen wir immer wieder, dass Bitcoin verkauft werden. Dann der nächste Chart zeigt den Hash-Ribbon-Indikator. Das ist eigentlich ein Indikator für eine Miner-Kapitulation, zumindest nach altbekannten On-Chain-Maßstäben, also dass es den Minern tendenziell eigentlich schlecht geht. Doch der Indikator ist halt auch irreführend, wenn die Miner ihre Umsätze inzwischen überwiegend Off-Chain aus dem KI-Ausbau generieren. Und dazu dann jetzt noch dieser Chart, der halt auch ziemlich überraschend war. Auch deshalb preist der Markt nämlich inzwischen die Bitcoin-Mining-Aktien stärker ein als Bitcoin selbst, also invers zum historischen Zyklus. Früher war es einfach ein Leverage-Trade, also die Bitcoin-Miner stiegen mehr als Bitcoin selbst, wenn es gut lief und andersrum. Laut FANEC bewerten Investoren diese Unternehmen aber zunehmend nach aktiv versorgten Megawatt, du hast es gerade angesprochen, Mietervertragsqualität und Ausführungsstärke, statt nur nach Hashrate und Bitcoin-Produktion. Ein weiteres Problem für Bitcoin sehen wir in diesem Chart. Viele Miner verkaufen ihre Bitcoin aktiv, um diesen Umbau zu finanzieren. Der KI-Boom ist also gut für die Miner, schlecht für den Bitcoin-Kurs. Glaubst du, Stefan, dass das in den letzten Monaten auch auf den Kurs gedrückt hat und weiter auf den Kurs drücken könnte?
Definitiv ist das, wenn du ein Overhead hast und wo sozusagen konstante Verkaufsdruck vorherrscht, ist das nicht positiv. Lustigerweise, dass sie eher am Ende des Bärenmarktes tendenziell verkauft haben, zuletzt teilweise auch wieder. Also die besten Preise haben sie nicht bekommen, muss man sozusagen. Die Entwicklung definitiv ist nicht schön, aber aus betriebswirtschaftlicher Sicht kann man einfach mal sagen, nachvollziehbar. Ich führe das mal an einem Beispiel des größten US-Miners Mara Digital Holdings, kurz Mara, aus. Die haben im ersten Halbjahr 2026 23.000, 23.100 Bitcoin zu einem Durchschnittspreis von ungefähr 70.600 US-Dollar verkauft und damit einen deutlichen Strategiewechsel gegenüber seiner früheren Akkumulationsstrategie vollzogen. Wer sich noch erinnert, hatten wir, glaube ich, letztes Jahr, Mara, waren die gesagt haben, nee, ihr verkauft mal alle, wir hodeln unsere Bitcoin, wir glauben dann daran, wir sind das Pure Bitcoin Play, also auch die haben scheinbar von ihren Investoren mittlerweile Druck bekommen. Denn die haben logischerweise jetzt die 23.100 Bitcoin verkauft, um Geld zu generieren, um Cash zu haben, um dann im Endeffekt ähnlich wie Riot und Co. auch auf diese Schiene umzuschwenken oder zumindest mal mehrgleisig zu fahren. Gleichzeitig, und das ist das Interessante, nutzt der Bitcoin-Miner seine verbleibenden Bitcoin-Bestände. Ich meine, die hatten vor dem Verkauf irgendwas um die 50.000 Bitcoin. Lass es, dass sie jetzt noch 25.000, 27.000 Bitcoin haben. Diese Bestände nutzen sie aktuell als Sicherheiten für Kredite, um weiteres Wachstum allen voran im AI-Compute-Bereich zu finanzieren, ohne dafür im Endeffekt neue Aktien ausgeben zu müssen und bestehende Aktionäre verwässern zu müssen. Maras Umsatz, damit man es weiß, fiel im letzten Quartal um 23%, während Bitcoin-Verkäufe das Wachstum finanzieren. Und das Unternehmen beginnt tatsächlich damit, seine Bitcoin-Treasury aktiv als Finanzierungsinstrument einzusetzen. Finde ich eigentlich eine spannende Entwicklung. Das ist ja auch das, was Michael Saylor immer gesagt hat. Dazu wird es immer mal kommen. Irgendwann ist es einfach ein Asset, was man dann auch beleihen kann. Statt also sämtlich geschürften Bitcoin langfristig zu halten, werden für Bitcoin verkauft oder beliehen, um Kapital im Endeffekt für diese AI-Expansion und Investitionen bereitzustellen und im Endeffekt dann vorhandene Kapazitäten von Bitcoin-Mining womöglich in Richtung, partiell zumindest in Richtung KI-Rechenleistung zu überführen.
Liebe Traderinnen und Trader, genau die durch Coins scrollen wie durch Reels, die den Markt nicht nur lesen, sondern fühlen. Und die glauben, dass Auswahl keine Grenzen haben sollte. Erst recht nicht beim Traden. Dein Krypto verdient mehr. Denn mit Bitvavo sind über 400 Coins bereit, wenn du es bist. Jetzt App laden und noch heute mit Krypto durchstarten. Über 2 Millionen Trader sind schon dabei. Bitvavo. Kryptowährungen sind volatil und riskant. Investitionen können zum Verlust des gesamten investierten Betrags führen.
Ja, jetzt hast du gesagt, die Hyperscaler, die bauen ja selbst halt auch ihre riesigen Rechenzentren. Das heißt, wir müssen uns halt auch fragen, wie nachhaltig ist dieser Trade? Ist der Kryptosektor dahingehend nur ein Lückenfüller? Interessant dazu war auch eine FANEC-Analyse, die basically gesagt haben, dass das initiale Pivot-Upside der Miner größtenteils im Kurs eingepreist sein könnte. Die haben das in verschiedenen Stufen. Stufe 1 war einfach, okay, die Erkenntnis des Marktes, hey, das sind nicht nur einfach Bitcoin-Miner, die haben möglicherweise KI-Kapazitäten. Stufe 2 war, okay, sie haben tatsächlich auch angefangen, Deals mit Hyperscalern oder anderen Infrastrukturanbietern zu schließen, dass sie diese Rechenleistung bereitstellen. Und jetzt kommen wir jetzt in diese Stufe, in diese Phase, wo sie danach bewertet werden, können sie liefern. Das heißt, es zählen nicht nur unterschriebene Verträge, sondern wie viel der versprechenden Kapazität tatsächlich auch um- bzw. ausgebaut wird. Anleger könnten demnach vermehrt eher auf Meilensteine beim Bau und so weiter schauen, womit die Miner wieder ähnlichen Hürden unterliegen wie der restliche KI-Sektor. Das hast du ja vorhin schon angedeutet. Die Frage ist also, wie nachhaltig ist der Pivot für die Branche? Entscheidend ist, wer Kunde ist. Und das hast du ja auch schon angedeutet. Langzeitverträge mit Hyperscalern sind entsprechend wertvoller als ein Kurzzeitvertrag mit einem kleinen Cloud-Anbieter. Also auch hier segregiert sich die Branche nochmal innerhalb, wer schließt welche Verträge. Riot hat sich ja hier bereits mit Anthropic und AMD ziemlich gut positioniert, aber nicht jeder Deal ist gleich ein Erfolg für das Unternehmen und für die Gesamtbranche. Außerdem bleibt ja halt auch die Frage, wie viel CapEx wird benötigt, um die neu geschlossenen Deals liefern zu können. Wir haben es ja gesagt, das ist nicht einfach Rechenleistung, die umgestellt wird, sondern da müssen die Kapazitäten ja schon mit Kosten ausgebaut werden, entsprechende, weiß ich nicht, Grundstücke dann doch noch ausgeweitet werden, die Zentren müssen modernisiert oder wie auch immer umgebaut werden. Das hat natürlich halt auch Kosten, die mit sich getragen werden. Das sind alles ungeklärte Fragen, die ja noch ein gewisses Risiko für diesen Miner-Bullcase bieten. Die Miner haben aber ja auch die Optionalität, zurück in die Kryptobranche zu wechseln, wenn die KI-Nachfrage wieder abnehmen sollte und die Nachfrage möglicherweise nach Bitcoin steigt. Das hast du gerade gesagt, wir sind vielleicht eher Late-Cycle im Bitcoin-Modus. Glaubst du, dass sie mittel- bis langfristig wieder zurück zu Bitcoin schwenken könnten?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das kann hier keiner richtig beantworten. Zumindest aktuell, wenn ich mal die Entwicklung sehe und sozusagen mir die Zahlen mal genauer angucke, eher unwahrscheinlich. Denn sie verdienen mit dem Hosting von KI-Infrastruktur inzwischen mehr pro Megawatt als mit dem Bitcoin-Mining. Das ist Fakt. Der neue 9,1 Milliarden US-Dollar schwere Deal von Riot zum Beispiel soll Margen ermöglichen, die etwa roundabout dreimal so hoch sind wie im Mining-Geschäft. Für den Langzeitvertrag rechnen Experten mit Margen von 80-90%. Zum Vergleich, im zweiten Quartal lag Riots Marge im Bitcoin-Mining um die 30%. Also betriebswirtschaftlich zumindest mal gesehen wenig Anreiz aktuell. Nur wenn, und das ist so ein bisschen das, wo es vielleicht hingehen könnte, wenn ich mir auch angucke, welche Player da sonst noch am Markt sind, nämlich nur wenn die Rechenkapazitäten zukünftig im Gigawatt und teils womöglich 10 und mehr Gigabyte-Bereich liegen dürften, weil diese Entwicklung ist rasant, muss man sagen, und damit die Kapazitäten dann im Endeffekt nicht mehr ausreichen, die Bitcoin-Miner im Endeffekt überhaupt anbieten können, dürfte womöglich zurück in Richtung Bitcoin gegangen werden. Allerdings muss man auch hier beachten, dass man nicht mal ebenso, wie gesagt, über Nacht umschwenken kann. Ne? Zumal viele Rechenzentrumanbieter an Verträge gebunden sind. Du hast gesagt, das ist ja womöglich auch das Positive. Riot, Anthropic und dann vor ein paar Monaten hatten wir schon mal Hut 8 Mining, die mit Googles Mutter Alphabet da einen längerfristigen Vertrag aufgesetzt haben. Und im Endeffekt auch die Mining-Anbieter darf man nicht vergessen, wenn eine Riot oder eine Hut 8 dann sozusagen dort Rechenzentrum umbaut, will ich einfach mal sagen, und mit KI-Chips befüllt, werden natürlich die alten Bitcoin-Mining-Rigs, die werden nicht irgendwo eingemottet und von wegen, vielleicht brauchen wir die in 5 Jahren nochmal wieder, weil da sind die im Endeffekt sowieso veraltet, die werden, wenn überhaupt, oftmals wahrscheinlich verkauft an andere Anbieter mit einem Abschlag, solange man überhaupt nämlich noch was dafür bekommt, weil wir wissen, auch die Mining-Generation geht ja relativ schnell, die Veralterung. Und man müsste dann also wieder, um das wieder in Richtung Bitcoin zu drehen, womöglich auch wieder erhebliche Investitionen tätigen, plus mit einer gewissen Vorlaufzeit, weil wenn man, keine Ahnung, 100.000 Bitcoin-Miner bestellt, dann sind die auch nicht morgen da. Wie kannst du nicht bei Amazon klicken und sie sind da, sondern du musst irgendwo bei einem Miner anrufen und da dauert das 3-6 Monate, bis die überhaupt in derartigen Größenordnung liefern können. Insofern, ich sag mal kurz um viele Konjunktive, wenn ich mir aber die aktuellen Zahlen angucke, wie jetzt zuletzt bei Riot, da hat man mal erste greifbare Zahlen, scheint es durchaus deutlich rentabler zu sein, die KI-Schiene gerade zu fahren.
Ja, ich hatte ja vorhin den Chart gezeigt mit den mit den Miner-Aktien, die Bitcoin outperformed haben year to date. Also da waren ja mitunter Hut 8, Riot haben mit drüber gesprochen, Core Scientific und so weiter. Das sind ja, sage ich mal, Beispiele, die jetzt auch viele Leute aus der Kryptobranche kennen würden, die einem per se einfallen. Kennst du dann oder würdest du sagen, es gibt abseits der bekannten Mining-Namen, welche Projekte im Kontext der heutigen Diskussion fliegen womöglich unter dem Radar, beziehungsweise sollte man auf dem Schirm haben, wenn es um dieses Thema geht?
Also vorab, deutlicher Disclaimer, no financial advice, ne, an dieser Stelle sage ich da nochmal, das ist meine persönliche Meinung und ich gucke mir halt auch nur Zahlen und Charts an. Unmittelbar aus der Kryptobranche hier, ich habe den Chart, wo du es gerade gesagt hast, nochmal schnell aufgerufen, finde ich hier nicht verfügbar. Wieso? Finde ich auch lustig, weil die nie ein klassischer Bitcoin-Miner waren. Galaxy Digital kennen wir dennoch alle. Mike Novogratz Firma. Interessant, denn die haben, und da hat man mal auch so ein bisschen Größenordnung, die haben ebenfalls beträchtliche Kapazitäten in ihrem Helios Campus in Texas von aktuell 1,63 Gigawatt. Die sind genehmigt, also die werden genutzt schon. Und bis zu 3,6 Gigawatt potenziell zukünftig. Momentan sind 1,25 Gigawatt von diesen 1,63 schon an den Cloud-Anbieter CoreWeave im Endeffekt vermietet. Jetzt nicht wundern, CoreWeave wiederum hat durchaus Potenzial dahingehend, dass, ich weiß nicht, wie hoch der Anteil genau ist, aber Nvidia ist heavy invested in CoreWeave. CoreWeave war lange Zeit immer so ein Abnehmer von den Nvidia-Chips, also im Grunde genommen linke Tasche, rechte Tasche so ein bisschen Spiel, das hat man CoreWeave auch und Nvidia da auch vorgeworfen. Auch tatsächlich Core Scientific, die wiederum finden wir hier auch, die hier noch als Bitcoin-Miner aufgeführt werden. Ich glaube, Core Scientific hat wenn ich mich nicht recht irre, alle seine Bitcoin verkauft sogar schon und haben meines Wissens nach, ich kann auch falsch liegen, sogar gar keine Bitcoin-Miner aktuell mehr am Laufen. Das heißt, die haben wirklich diesen Vollmove, diesen Umschwenk gemacht. Die haben ebenfalls wohl mittlerweile 3 GB leasable Power in der Pipeline, von denen bislang 590 Megawatt wiederum an CoreWeave vermietet sind. Da sieht man, CoreWeave, großer Player, Cloud-KI-Anbieter. Riot ist, muss man sagen, zumindest mal Stand heute eher ein kleinerer Anbieter. Das Rennen ist also in vollem Gange, kann man sagen. Denn auch, und das dürfen wir nicht vergessen, auch Firmen wie Meta, Mark Zuckerbergs Meta, die jetzt überflüssige Energie oder Rechenpower haben, sagen, wir wollen das jetzt vermieten, um damit Geld zu verdienen, weil deren eigenes Open Source Liliama AI-Modell kommt ja nicht so richtig gut an, zumindest aktuell, muss man sagen. Und es hält auch sozusagen von der Qualität her deutlich hinter Anthropic und Co. mittlerweile zurückgefallen. Aber auch SpaceX mit xAI, wissen wir, mischt da jetzt kräftig mit und die wollen massiv Compute Power aufbauen. SpaceX zum Beispiel plant aktuell einen Ausbau auf 10 Gigawatt bis Ende 2027. Aktuell liegt es bei ungefähr 1,4 Gigawatt, was die selber haben. Das entspricht ja nach weniger als 2 Jahren eine Versiebenfachung der Leistung da im Endeffekt. Aktuelle Berichte bestätigen dieses Ausbauziel, muss man sagen. In Colossus 1 und Colossus 2, so heißen die beiden Rechenzentren von Herrn Musk, darf nicht verwundern. Und insofern sieht man, was da zukünftig noch alles kommen kann, ja. Für den AI-Infrastrukturmarkt verdeutlicht das die enorme Größenordnung des geplanten Ausbaus. Zusätzlich 8,6 Gigawatt ist mehr als die größten, deutlich ein Vielfaches der größten heutigen Rechenzentrum-Campusse. Er will mit Colossus 2 tatsächlich auch das größte AI-Campus in Amerika bauen, wen wundert's. Genau deshalb werden gesicherte Stromanschlüsse, Netzkapazität und geeignete Standorte zunehmend zum Engpass und damit zum strategischen Asset des KI-Booms, also um das Thema quasi wieder aufzugreifen, weshalb wir damit oder worüber wir heute überhaupt reden. Insofern dann auch vielleicht noch, weil du mich gefragt hast, welche Firmen dürften da noch profitieren. So ein bisschen Schwenk raus aus den Kryptominern, weg von CoreWeave und Co., dürfte das wahrscheinlich die ganze Lieferkette im Endeffekt betreffen, von Speicherherstellern wie Micron oder SK Hynix bis zu Energy-Providern wie T1 Energy oder auch Bloom Energy, die ja so Gasturbinen bauen, die sehr schnell im Endeffekt vor Ort große Gasturbinen hinstellen, Gasanschluss ran und dann läuft die Nummer und dann kann man dort sehr viel Energie bereitstellen. Im Endeffekt wird es, denke ich, sich in den kommenden Quartals zeigen, ob die teils ambitionierten Unternehmensziele, selbst gesteckten Unternehmensziele und auch Analystenerwartungen, die ja auch immer weiter höher gegangen sind, dieser Firma im Endeffekt dann erreicht werden. Denn eins darf man nicht vergessen, die Industrie muss LLMs und SLMs, also einfallen quasi die sozusagen das, was OpenAI mit ChatGPT oder Anthropic mit, wie heißt deren LLM noch gleich? Claude, genau. Im Endeffekt dann auch nachfragen. Ne? Das ist die große Unbekannte. Weil momentan, es geht, und das haben Johannes und ich im Vorgespräch auch drüber geredet, irgendwo zwischen 70% und 80% der kompletten Nachfrage aktuell nach LLMs, also nach ChatGPT und Claude und Co., werden durch OpenAI und Anthropic selbst erzeugt. Also momentan ist das wir nennen es Flying Wheel oder Hamsterrad, dass man sich selber versorgt. Man braucht dann aber im Endeffekt auch die Nachfrage durch große Industriefirmen, sei es jetzt, keine Ahnung, großen Medizinunternehmen in den USA, großen Chemieunternehmen, also überall, wo potenziell auch Synergien durch AI entstehen könnte. Ich hatte Healthcare, Biotechnology, finde ich, ist ein könnte ein wichtiger Bereich sein, wo dann geforscht wird, wo man dann auch große Kapazitäten haben könnten. Somit aber könnte ausgerechnet, das ist so ein bisschen die Unbekannte, OpenAI und Anthropic selber zum Nadelöhr werden oder auch gleichzeitig vielleicht gesagt gefährlichsten Faktor. Denn diese Unternehmen sind an allen, also quasi die sind die Schnittstelle zwischen dem Kunden am Ende und dem Ganzen, wofür wir gerade geredet haben, der ganzen Infrastruktur. Und die sind hochdefizitär aktuell noch. Also die müssen irgendwann mal Geld verdienen. Ne? Wenn die kein Geld verdienen, droht das Kartenhaus dann nämlich, oder wir haben es ja in der Vorwoche genannt, Flying Wheel, im Endeffekt zum Boomerang zu werden, wenn womöglich auch mehr und mehr alles auf Kredit und Leverage gebaut ist. Wie ihr hört vielleicht, man kann darüber wahrscheinlich noch eine ganze extra Invest-Folge machen, um dieses Flying Wheel und so, wenn ihr die Vorwoche den letzten Invest nicht geguckt habt, sonst in der Vorwoche nochmal reingucken, da habe ich dann auch so eine komplette Grafik gezeigt, wie sich das in den nächsten Jahren, dieser ganze AI-Geschichte, dieser ganze AI-Supercycle, wie man ihn auch nennen kann, potenziell entwickeln könnte. Und da werden auch viele Firmen aufgeführt, bestimmt auch ein paar Namen, von denen ihr noch nie gehört habt, da einfach mal reingucken. Dann womöglich ChatGPT oder Claude fragen, was die Firmen so machen. Dann seid ihr auch direkt aktiv eingebunden und erzeugt Nachfrage. Also insofern krasse Entwicklung und bestimmt nicht das letzte Mal, dass Johannes und ich darüber reden.
Ja, definitiv. Also die Firmen, also Anthropic und OpenAI, die müssen Kohle verdienen. Die fühlen sich aber halt auch zunehmend durch Open-Source-Modelle bedroht, die ihnen da das Geschäft abnehmen. Dazu kommen wir gleich nochmal in dem Altcoin-Check. Ich fand das einfach nur auch nochmal an der Stelle sehr ironisch. Es wurde früher über Bitcoin gewettert, dass es ja ein riesiges Umweltproblem erzeugen sollte, dass, die Adoption der Kryptowährung irgendwie dazu führen könnte, dass massiv Mining-Facilitäten ausgebaut werden und dass der Umwelt schadet. Und jetzt reden wir über enorme Dimensionen, die dieser ganze KI-Ausbau mit sich zieht. Und diese ganze Umweltfrage ist tatsächlich eher nebensächlich, wenn überhaupt, habe ich das mal irgendwo gelesen, dass das irgendein Faktor sein sollte. Aber gut, wir kommen mal zu dem Altcoin-Check und bleiben so ein bisschen beim Thema KI. Wir schauen auf VVV, also Venice AI. Dieser verzeichnet auf Wochensicht einen Plus von mehr als 16%. Hintergrund ist Kurszuwachs. Es ist ein Übernahmedeal zwischen dem Zahlungsanbieter Stripe und OpenRouter. Und da sind wir bei OpenAI, beziehungsweise offenem KI, Open-Source-Modellen und so weiter, der möglicherweise auch bullische Implikationen für VVV haben könnte. Kleiner Refresher, OpenRouter ermöglicht einen aggregierten Zugang zu mehr als 100 KI-Modellen. Das heißt, man muss sich nicht auf eins festlegen, sondern man nutzt OpenRouter und der Dienst Router dann Anfragen der Nutzer in das jeweils effizienteste oder geeignetste Modell, je nach Bedarf, je nachdem, was man da gerade vorhat. Ein ähnliches Modell wie Venice AI es betreibt. Venice legt seinen Fokus hingegen aber auf Privatsphäre. Das heißt, Prompts sind verschlüsselt, es werden keine Daten gelockt. Aber diese Idee von im Hintergrund mehrere Modelle nutzen und das Aggregieren, das bleibt, so, wenn man so will, dasselbe. Und deswegen hat Venice ja auch profitiert. Kurz das Geschäftsmodell. Nutzer staken ja VVV und erhalten Zugang zur KI-Rechenleistung des Netzwerks. Man lockt VVV und bekommt dann Diem, das ist ein duales Token-Modell, und Diem ist dann $1 an täglichen Inference Credit pro Token sozusagen, pro Tag. Gründer ist ja die Kryptolegende Eric Voorhees, der jüngst bekannt gab, dass das Projekt eine Annualized Revenue, also jährlichen Umsatz von $100 Millionen verzeichnet. Die Investmentthese nach dem OpenRouter-Deal ist jetzt einfach, dass das Projekt auf ähnliche Weise für institutionelle Kunden bzw. institutionelle Nutzer interessant werden könnte. Ob das langfristig stimmt, müssen Anleger für sich entscheiden. Der Kurs brauchte auf jeden Fall einen Katalysator nach einem Rücksetzer von knapp 50% vom All-Time-High. Stefan, hat VVV jetzt das Momentum auf seiner Seite?
Also wie wir wissen, sind Narrative die halbe Miete, insbesondere wenn sie zeitlich auch noch genau passen. Ne, man kann gerade beim Crypto-Space das beste Narrativ haben, wenn es gerade keine Sau interessiert, dann verpufft das einfach. Insofern hat VVV natürlich jetzt ja alles auf seiner, die Karten in seiner Hand dahingehend, wenn jetzt gerade Stripe OpenRouter geschluckt hat. Insofern, das scheint definitiv zu helfen. Das Handelsvolumen, hatte ich geguckt, zieht tatsächlich seit gestern deutlich an. Wir sehen es auch hier, die Kerzen. Ich habe mal den Chart rausgeholt. Und ich habe diesbezüglich auch, ich hoffe, das ist nicht wieder zu spät, weil das immer mit dem leichten Versatz ist. Ich habe tatsächlich infolge dieser News gestern auch eine erste Position im BTC Echo Musterportfolio aufgebaut. Wie gesagt, es ist ein Altcoin, dementsprechend nicht mit 20% rein, sondern ich glaube 1,5% des Portfolios ungefähr sind das jetzt. Denn charttechnisch gefällt mir das, was ich hier aktuell sehe. Wir haben gestern den Ausbruch gesehen über das Augusthoch und der Bereich war ja auch in der Vergangenheit, wie wir hier sehen, im Mai mehrfach wichtig. Dann waren wir irgendwann drunter gefallen, hatten wir mal einen Ausbruchversuch, also quasi einen Rückeroberungsversuch versucht, sind dann im Endeffekt wieder gescheitert. Dann war der Bereich hier wieder Resist und als wir dann im Endeffekt gestern hier den Ausbruch gesehen haben, ging es dann auch mal direkt weiter. Und man sieht es auch heute, ne, kleiner Retest unten und jetzt läuft es weiter hoch. Das bedeutet, wir sind tatsächlich in einem interessanten Bereich, haben 20-50-Tage-Linie zurückerobert Und wir sehen es, das ist einer der wenigen Coins, der oberhalb der 200-Tage-Linie handelt. Ne? Wir waren im Juli, waren wir in der Spitze ja auf ungefähr $10 zurückgefallen. Da hatten wir einmal genau die 200-Tage-Linie getestet. Das war auch diese Zone, die in der Vor im April mehrfach Resist war. Da waren wir abgeprallt und bedeutet, wir handeln oberhalb der 200-Tage-Linie, sind also per se im Bullenland. Jetzt 20er und 50er auch zurückerobert. Sieht auch so aus, als würden die jetzt wieder anfangen, wirklich zu trenden gen Norden. Dürfte dann helfen. Bedeutet für mich, solange wir auf der Unterseite nicht unter die, ich sag mal, $12.50 oder so nachhaltig abgeben, diese Zone hier per Tagesschlusskurs, ist alles im Lot. Da verläuft ungefähr auf die 50-Tage-Linie. Und nehmen wir in der Folge jetzt diese Zone, die wir zum einen in der Vergangenheit als Support zwischenzeitlich mal wichtig war und dann Anfang Juli als Resist, dann nochmal Ende Juli, 26. Juli als Resist fungiert hat, nehmen wir die dann raus, bedeutet ein Tagesschlusskurs oberhalb der $15, $15.10, ungefähr der Bereich. Denke ich, wir können weiterlaufen. Minimum Golden Pocket ist eigentlich, also vom Hoch zum Tief, ist der Bereich irgendwo knapp oberhalb der 17 US-Dollar, war in der Vergangenheit per Tagesschlusskurs auch mehrfach wichtig. Womöglich maximales Kursziel, darauf spekuliere ich so ein bisschen, dass wir irgendwo diese Zone perspektivisch um $19 nochmal anlaufen können. Die haben wir zwar an dem einen Tag hier, 3., 4. Juni, einmal so mit einem Peak versucht, wurden dann aber direkt gekontert mit einem Bearish Engulfing hier. Bedeutet, diese Zone hier ist weiterhin per Tagesschlusskurs nicht wirklich nachhaltig rausgenommen worden. Das heißt, durchaus Kursziel perspektivisch meiner Meinung nach in Richtung $19 möglich. Gerade wenn vielleicht sich auch Bitcoin und der Kryptomarkt so ein bisschen zumindest mal besser hält im August, und das sehen wir aktuell so ein bisschen, als womöglich viele gedacht haben.
Ja, und interessant, weil August ja historisch eigentlich ein schlechter Monat für Bitcoin ist, wie wir ja in der ersten August-Folge des Invest herausgefunden haben. Aber gut, weil du gerade von Bitcoin sprichst, heute gibt es keine Bitcoin-Analyse. Wir haben eine etwas komprimierte Woche. Wir nehmen ja heute am Dienstag auf. Das heißt, morgen könnt ihr schon Stefans Live-Analysen sehen und dort wird es dann, wurde mir gesagt, auch Bitcoin geben. Wir machen stattdessen weiter mit dem Ausblick für diese, ja dann doch aus unserer Sicht jetzt verkürzte Woche. Stefan, welche Daten sind diese Woche wichtig?
Ist eigentlich relativ datenarm. Finde ich eigentlich ganz mal wieder spannend. Wir hatten ja in den Vorwochen, ne, wir hatten NFP, wir hatten Fed-Entscheidung, wir hatten Inflationsdaten etc. pp. Wir haben morgen Abend, Mittwochabend, das Protokoll der Sitzung des Geldpolitischen Ausschusses der US-Notenbank, das FOMC-Protokoll, wie man so schön sagt. Das hat womöglich das größte Potenzial, die Kurse zu bewegen und womöglich auch die Zinserwartungen für die nächste Notenbanksitzung im September womöglich nochmal zu verschieben. Also wie der Markt das dann bewertet. Am Donnerstag haben wir noch, wie immer, wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosengeld. Die zeigen weiterhin, okay, die Wirtschaft in den USA scheint schon mal gut zu laufen. Und dann noch den Konjunkturindex der Philadelphia Fed, der gute Philly-Index, kommt auch Donnerstagnachmittag. Dann haben wir noch einen Auftritt von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die vor die Mikrofone kommt, Mittwochnachmittag. Und dann am Donnerstag auch noch das Komplementär zum FED-Protokoll, nämlich noch das Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung, ebenfalls am Donnerstag, ich glaube frühen Nachmittag, 14.30 Uhr oder so. Mit Blick auf die Berichtssaison kann man eigentlich nur sagen, das Groß ist durch, alle schauen logischerweise noch, Nvidia kommt traditionell immer ganz am Ende, sind glaube ich in 2 Wochen dran. Vorab jetzt aber in dieser Woche für mich interessant, der größte Einzelhändler der Welt immer noch, Walmart, Donnerstag Mittag vorbörslich, also quasi deutscher Zeit vorbörslich vor Wall Street Start, dort die Zahlen, ich denke mal, die könnten womöglich auch noch einen Einfluss haben, da sieht man nämlich, wie kaufwillig sozusagen ist der US-Bürger aktuell.
Ja, in Sachen Headlines würde ich auf jeden Fall auf das Weiße Haus-Meeting mit der Kryptobranche und TradFi-Abgeordneten im Blick behalten. Ich glaube, das ist auch morgen, wenn ich mich richtig entsinne.
Das ist Mittwoch, richtig. Aber du meinst, gut, mal gucken, wiefern sie wirklich über Krypto reden. Primär soll es um Polymarket und Co. gehen. Hoffentlich wird es nicht, dass Donny sich da wieder hinstellt und irgendwas erzählt und dann im Endeffekt nichts mehr rumkommt. Wir schauen mal, aber ja, potenziell. Und wenn da was zu kommt, dann werden wir mit Sicherheit drüber berichten. Insofern könntet ihr das in der BTC Echo App dann auch direkt lesen.
Genau, oder ich werde es am Donnerstag bei meinem Recap nochmal aufgreifen, je nachdem. Wir sind auf jeden Fall für heute am Ende der heutigen Folge. Ein letzter Schill für euch noch, unsere Telegram-Gruppe @btcechochat, wo ihr mit der Community zu den heutigen Themen und allen anderen, was euch in Sachen Krypto beschäftigt, austauschen könnt. Nächstes Mal, ich habe es schon gesagt, einschalten, morgen 12.30 Uhr, Stefans Livestream. Ansonsten dann ich am Donnerstag, selbe Uhrzeit. Vergesst nicht, eure Altcoin-Wünsche zu posten vorab, gerne auch in die Telegram-Gruppe. Dann kann Stefan sich da schon so ein bisschen vorbereiten. Ansonsten habt eine schöne Woche, auch wenn sie jetzt etwas kürzer ist. Und vergesst nicht, ein Like zu hinterlassen und den Kanal zu abonnieren, wenn euch dieser Content gefällt. Ansonsten macht's gut, ihr Lieben. Bis dahin.
Und ich sag mal, bis morgen einschalten, 12.30 Uhr live, wie immer bei uns auf dem YouTube-Channel. Bis dann, ihr Lieben.